verstanden, eben doch so nicht ganz für mich eindeutig, also an deinen Folien selber war es in Meinung auch zu sehen, dass die Frage ist, was du, euer Lieben, erkennst an wirklicher wirtschaftlicher Art und Weise des Produzierens, wenn er zum Beispiel von der regulatorischen Gesellschaft spricht, wer wäre denn da der Regulator zum Beispiel? Erste Frage. Die zweite Frage, er spricht auch in diesem Zusammenhang von der Unterdrückung der letzten Reste der Konkurrenz. Da scheint mir ja doch, das war auf der Folie 3 zu sehen, vierte Zeile von oben, da scheint mir ja doch schon fast utopisch zu sein, denn wir mit dem historischen Vorteil des Erlebens der DDR wissen ja, dass das nicht funktionieren kann. Und die dritte und letzte Frage dazu, inwiefern taucht, das ist bei dir nicht auch, das Wort Marx kam gar nicht vor, war ja eigentlich Marxist, mit anderen Worten, hat er sich mit wahre Wert und Wertgesetz, mit der Warenproduktion eigentlich insofern beschäftigt, als dass es in seine Alternativen mit eingeflossen?
Gut, das waren jetzt die drei schon Fragen. Ich würde jetzt den Conny noch annehmen, ja, und dann der Sabine die Möglichkeit geben, das, was schon gesagt wurde, gefragt wurde, zu antworten. Ja. Bitte.
Also, Sabine, ich wollte mich nochmal ganz kurz vergewissern zu dem Begriff der Zivilgesellschaft, weil der ja immer wieder uns vorgehalten wird und als sehr positiv belegt wird im linken Diskurs. So wie es du es dargestellt hast, wie ich es auch verstehe, ist das im Wesentlichen bürgerliche Klassengesellschaft. Und wenn man den Begriff so belegt, wird es auch wieder ein wissenschaftlicher Begriff, mit dem man was anfangen kann und kein wolkiges Kuckucksheim, in dem man sich alle möglichen Dinge unterbringen kann. Also das hätte ich ganz gerne von dir nochmal begrüßt. Und zweitens finde ich nochmal, du hast berechtigterweise einige Ausführungen gemacht gegen anarchistische Romantizismen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, und das war ja auch immer die andere Frontstellung, die gibt es ja bei Gramsci auch, und natürlich bei Marx, Engels und vor allen Dingen auch Lenin, das ist gegen diese Staatsgläubigkeit, die ja gerade in Deutschland doch fast zu einer Seuche und Krankheit geworden ist und die ja doch im Staat immer wieder die Verkörperung der Vernunft und des, sozusagen des höheren Ansprüche, der höheren Ansprüche über den Klassen stehenden Ansprüche darstellt. Und du hast in dem Zusammenhang auch nochmal das Absterben vom Staat als eine mehr oder weniger taktische Sache bei Marx und Engels gesehen. Lenin zumindest hat es nicht so gebracht. Also ich habe mir dazu auch nochmal Marxismus und Staat angeschaut. Da ist das ja ein wesentliches Konzept. Und am Schluss steht eben, dass dann, wenn der Staat weg ist, natürlich Verwaltung von Sachen und Leitung von Produktionsprozessen bleibt. Und das ist natürlich das an der höchst autoritative Sache. Aber ich habe nichts mehr mit Staat zu tun als dem besonderen Repressionsorgan und einer besonderen Formation von bewaffneten Kräften, die es bei denen ja bringt. Und also von daher meine ich, kann man nicht so einfach über dieses Absterben als so halb utopistischer Schmarrn reden. Das wollte ich noch kurz sagen.
Gut, eine Menge Stoff.
Ja, also vielleicht tatsächlich zunächst mal zum Begriff der passiven Revolution. Ich glaube, dass man den ganz gut parallelisieren kann mit unserem deutschen Begriff Revolution von oben. Also Gramsci hatte eben festgestellt, dass bestimmte Ziele der Arbeiterbewegung nicht nur durch den Kampf der Arbeiterklasse selbst, oder jedenfalls nicht indirekt natürlich schon, aber oft eben mit Jahrzehnten Verspätung, nicht durch diesen Kampf, sondern von oben durchgesetzt werden, wie eben zum Beispiel auch bestimmte soziale Gesetzgebung von Bismarck, die Verbietung der damaligen revolutionären Arbeiterbewegung voranging. Und er hat das also auch in Bezug gerade auf den italienischen Faschismus entwickelte Begriff, wo den man aber, glaube ich, so, was man seine Beobachtung mal auch ausdehnt auf den deutschen Faschismus. Also für ihn war interessant, dass mit der Machtergreifung des Faschismus in Italien die Phase sozusagen der freien Konkurrenz endgültig zu Ende ging und der Staat, obwohl er ein kapitalistischer blieb, gesamtgesellschaftliche Planungen und auch bestimmte Reglementierungen der Kapitalistenklasse vornahm. Also ein Elemente der Planwirtschaft seien durch den Faschismus eingeführt worden. Und das sieht Gramsci gar nicht als so negativ. Ja, das sieht er also als den notwendig gewordenen historischen Prozess, der allerdings nun nicht unter Führung der Arbeiterklasse, sondern unter der Führung der reaktionärsten Kräfte der Gesellschaft vonstatten ging. Das spielt dann übrigens natürlich auch eine Rolle, denn Mussolini schlägt sich das natürlich ans Revers. Ja? Also und behauptet eben, das ist auch Teil seiner Behauptung, dass er die russische Revolution praktisch übernommen und nach Italien gebracht hätte. Also das zum Begriff der passiven Revolution, das findet er, den findet er natürlich gut. Also aus seiner Sicht wäre es besser, wenn solche Dinge durch die Arbeiterklasse durchgesetzt worden. Aber ich weiß nicht, genügt das jetzt schon als
Nicht ganz, ja.
Ja.
Es ist viel zu mechanistisch. Es ist ja ein Wechselspiel der Kräfte. Ne? Also eine Revolution von oben bis zum anderen mit einer Revolution, habe ich mal gedacht.
Ja, genau. Und das war ja auch in Deutschland
ja,
der Fall. Also, es war ja die so stark gewordene sozialdemokratische Partei, die wurde verboten und dann führt Bismarck aber einige von denen dann auch durch. Natürlich in sehr schwacher Form und nicht so, wie das eine revolutionäre Partei wird, aber ein Minimum davon wird durchgesetzt. Und so war das, ähnlich hat es auch der italienische Faschismus gemacht. Das erleben wir immer wieder. Deshalb ist ja oft so, also Gramsci hat auch dieses Begriffspaar Revolution gegen Revolution. Für ihn ist merkwürdigerweise vergessen, dass die Revolutionsbegeisterten immer, dass es praktisch noch kaum eine Revolution gegeben hat, die nicht auch nur wirklich die Konterrevolution mitgetragen hat. Und das ist aber für Gramsci klar. Er hat da auch so ein richtiges Begriffspaar, Revolution gegen Revolution. Das passiert sogar gleichzeitig. Natürlich lässt die Gegenrevolution die Revolution nicht da voranschreiten, wie auch jetzt diese äußerst dümmlichen Vorstellungen über die arabischen Revolutionen. Da kann man sich natürlich auch streiten, wie weit es Revolutionen waren, weil diese wirtschaftliche Basis dieser Länder ist ja gar nicht angegriffen worden. Es geht ja nur um Demokratisierung, was aber auch schon nicht schlecht wäre. Aber wie gesagt, die Konterrevolution kam sofort einher, aber deshalb sind die trotzdem nicht gescheitert. Ja, wenn man da genauer hinguckt, sieht man, obwohl also sehr viel Blut und Elend und so weiter, das ist ja gar nicht ermesslich, ist auch noch gar nicht vorbei. Aber dass da zunächst also eine ganz massive Konterrevolution mit verbunden ist, ist keine Ausnahme und heißt auch nicht, dass diese ganzen Dinge keine Bedeutung gehabt haben oder in den Wind geschossen oder so. Also wie gesagt, diese Dialektik der Geschichte, dass man Revolution immer mit Kontrarevolution und eben auch Prozesse der passiven Revolution natürlich nur auf ursprünglichen Druck, also das gehört, glaube ich, zum dialektischen Denken von Gramsci mit dazu. Ja, also Gramscis ökonomische Schriften zu untersuchen, hat auch noch niemand so richtig geschafft. Es sind welche da, ja, auch zur Wertanalyse und fallende Rate des Profits und so weiter, ist alles was da. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, Gramsci hat natürlich auf dem soliden Werk von Marx aufgebaut, was zu der Zeit nicht unbedingt neu erfunden werden musste. Ja? Und das ist so eine alte Form der Abwertung von Gramsci, dass der nun kein eigenes ökonomisches Universum angeblich erstellt hat. Aber wie gesagt, das war ja eigentlich Und ich kann auch darauf verweisen, dass es tatsächlich auch noch in den Gefängnisschriften besonders, aber auch in den Frühschriften, ja, ökonomische Analysen gibt, die sicherlich von Bedeutung sind, insbesondere auch was passive Revolution anbelangt. Jedenfalls, das gehörte nicht in meinen Forschungsbereich. Ja. Ich muss jetzt, deshalb kann ich das auch nicht, kann ich jetzt darauf nicht so eine differenzierte Antwort geben.
Wie heißt der Regulator?
Der Regulator, das ist eine selbstregulierte Gesellschaft, also eine durchdemokratisierte Gesellschaft. Das will aber nicht heißen, dass sie ohne Zwang und ganz ohne Autorität ist. Ja, aber nicht so, dass die Minderheit ist nicht so, dass die Minderheit, über, wie es heute der Fall ist, über die Mehrheiten herrscht.
Entschuldigung, was Bewusstsein das sein?
Das Bewusstsein das sein bestimmt.
Organisierte Gesellschaft.
Ja, also diese, ich denke, dass Gramsci das total auch als einen dialektischen Prozess ansieht. Aber jedenfalls sieht er nicht, dass, wie es im Vulgärmarxismus leider häufig gelehrt wurde, dass sich das Sein, also das Bewusstsein nur aus dem Sein heraus regeneriert, dann wäre ja gar keine menschliche Entwicklung möglich. Der Mensch kann antizipieren und das ist ja seine Polemik gegenüber dem, also dem Kapitalismus seiner Zeit. Das war eben die fordistische, tayloristisch-fordistische Phase, die den Menschen in einen dressierten Gorilla, also als Anhängsel der Maschine, machen wollte. Also umfangreiche ökonomische Schriften übrigens zum Fordismus, die auch schon Gegenstand von Forschungen sind. Ja.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, Herr Mayer, auch was du vorhin erwähnt hattest, also das war ja nur jetzt, wie er seine Schriften dann rausgebracht hatte, aber der Raffa, der in England lehrt, wie sagt man in Italienisch, Raffa oder Sraffa?
SR.
Ja, also der in England lebt, der war ja ein großer Ricardo-Wissenschaftler, also ein Ricardo-Anhänger, beziehungsweise jemand, der das auch popularisierte. Und es finden sich, ich glaube, im 9. und im 10. Band der Gefängnishefte sehr, sehr viele Manuskripte, wo er sich mit Sraffa auseinandersetzt und wo er also auch also dessen Marx-Interpretation, dessen Marx-Exegese und so weiter also analysiert. Also er wusste, er kannte sich auch in den Vorläufern bzw. in den Klassikern der politischen Ökonomie wie Ricardo also aus, das muss man sagen. Und er hat ja auch in der Bücherliste umfangreiche Bücher auch bestellt, also die er, das ist ja nachweisbar, weil das ja in der Gefängnisinventur also alles nachzulesen war, die ökonomisch Inhalts waren. Also er war sehr, sehr gebildet auch in diesem Bereich, also das muss man schon sagen. Also es finde ich insbesondere im 9. und 10. Band der Gefängnishefte sehr viele ökonomische Texte.
Ich wollte nur eine Brücke haben, zu den politischen jetzt hier vorgestellten Erkenntnissen und dem, was ja durchaus ja wirtschaftlich auch anklingen lässt.
Ja.
Und ich habe gehofft, dass man das jetzt nochmal etwas verifizieren kann.
Ich kann da nur sagen, leider fehlen umfassende Analysen des ökonomischen Denkens von Gramsci, was aber durchaus vorhanden ist. Ja? Über Fordismus und Wissen auch zum Beispiel die wirklich fachliche Auseinandersetzung mit Sraffa, da hat noch niemand drüber gearbeitet. Ne?
Okay. Entschuldigung, Herr Lenz, also der Großregulator unserer Gesellschaft ist nun mal die Profitrate, nicht der Markt, wie beigesagt, das ist ein Indikator. Und insofern ist es sich unglaublich spannend zu sagen, Mensch, was wäre denn da die Alternative? Und wir wissen ja, dass gerade dieser Regulator durchaus relativ unbewusst funktioniert. Ich will das jetzt auch nicht als Einbahnstraße formuliert haben, das ist so von den Klassikern kassiert, also gerade von dem Briefwechsel von Engels zu Mehring her. Also da bin ich auch ganz deiner Meinung. Aber trotzdem ist natürlich gerade jetzt hier an diesem Punkt unglaublich spannend gewesen, jetzt noch was zu hören. Okay, dann müssen wir das mal tragen.
Nächstes Mal.
Also wir gucken dann nochmal nach und Sabine auch. Und
naja,
das
ist
ja.
Also Gramsci ist wirklich eigentlich ein Gebiet, weil so viele verschiedene Wissenschaftszweige beschäftigen müssen. Ja? Und ich glaube, ich bin da schon relativ weit gegangen. Meine Ausbildung ist an einem literarhistorischen Institut gewesen. Ja? Da ist auch von da aus auch der Schwerpunkt. Glücklicherweise in der DDR musste man dann, wenn man sowas machte, auch die politischen Hintergründe und die sozialen, die historischen, musste man alles mit und möglichst auch noch die ökonomischen, aber irgendwie bin ich jetzt kein universal Gramsci
Mensch, so bin ich mich auch nicht. Also es ist von einem ganz bestimmten Gebiet, was ich natürlich ins Politische extrapolieren kann. Ja? Aber für die ökonomischen Sachen, da kann ich nur benennen, was so ungefähr da ist. Und die Auseinandersetzung mit dem Zapfer, die das lebenslang war, auch politisch, nicht nur ökonomisch, ist sehr wichtig. Ich kenne keine Schriften darüber. Es gibt andere Schriften, Gramsci und Sraffa, will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, auch politisch, ob nicht Sraffa da völlig falsche Botschaften an Togliatti weitergegeben hat und so. Also da gibt es irrsinnige Spekulationen und so weiter.
Wir müssen jetzt ein bisschen straffen, also auch wenn wir heute sehr viel Zeit, also mehr Zeit haben, als wir eigentlich vorgesehen hatten.
Aber Andreas, noch wichtig, also eben weil diese ökonomischen Sachen von Gramsci nicht so analysiert wurden, wird ihm immer vorgeworfen, ja, das ist nur so ein Kulturtheoretiker und so weiter. Und das kann man nicht sagen. Ja. Ich habe, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, in dem, was ich am Ende so vorgelesen habe, diese Nachtwächterstaat und diese Sache, das bezieht er auf ökonomische Verfasstheiten des Staates, bezieht er diese Analysen. Ja, also nicht irgendwelche Gedankengespinste, nur obwohl hier der hegelische Bezug natürlich ganz, ganz deutlich ist. Ja. Und dann auch nochmal diese regulierte Gesellschaft, selbst die kapitalistische Gesellschaft schafft es nicht, im Fordismus den Menschen zum bloßen Anhängsel der Maschine zu machen. Er kann sich organisieren, er kann sich bilden, er kann über seine gegenwärtige Rolle in der Gesellschaft nachdenken, kann Alternativen entwerfen. Das ist bei ihm also ganz stark da. Und das berührt natürlich jetzt wieder diesen kulturellen Faktor. Ja, das muss der Mensch auch wollen, oder besser gesagt, er muss Organisationsformen schaffen, die das auch wollen, ja, die also, und da sieht es natürlich im Moment sehr schwach aus, nicht? Weil also das ganze linke Bestreben im Grunde genommen ökonomistisch beschränkt ist. Schon ein starker Kritikpunkt von Lenin an der Sozialdemokratie, Gramsci setzt das auch fort, also die ökonomistische Beschränktheit von linker Politik sieht er als vollkommen aussichtslos an.
Gut, dann kommen wir zu dem Warenkomplex von Lenin. Frage insbesondere aufgeworfen, die wir ja Staatsgläubigkeit weit verbreitet in der deutschen Sozialdemokratie, Absterben vom Staat, also diese Problematik, die war ja doch mal Thema jetzt, was wir aufgreifen sollten.
Ja, das ist, meiner Meinung nach habe ich das versucht schon im Vortrag irgendwie darzustellen. Der Staat hat eben in abstracto mehrere Funktionen. Erstmal diese starke Unterdrückungsfunktion natürlich und dann aber auch Formen von Leitung und Organisation der Gesellschaft, ohne die eine moderne Gesellschaft natürlich undenkbar sind. Und da ist also Gramsci ganz eindeutig, also das, was der bürgerliche Staat unterdrückt, muss im neuen Staat wird nicht mehr stattfinden. Ja. Ich meine, es ist jetzt da ganz schwierig. Ich meine, wir können doch auch nur unser historischer Horizont reicht doch letztlich auch nur 5 Jahre oder wie voraus. Ich würde jetzt nicht sagen, also man kann die Polizei abschaffen in 5 Jahren, selbst bei der Besten. Ja. Also wir dürfen uns da nicht in absurde Utopien verkeilen. Also welche Unterdrückungsfunktionen sollen erhalten bleiben, welche nicht. Ich meine, das klärt sich natürlich. Gramsci ist natürlich dafür, dass die wesentlichen Produktionsmittel wahrscheinlich aus seiner Sicht noch alle, also diese Frage, dass vielleicht Kleineigentum an Produktionsmitteln doch erhalten bleiben könnte, die hat er sich noch gar nicht gestellt, die ist ja auch historisch etwas später entstanden, auch aus konkreten historischen Notwendigkeiten heraus. Also die DDR mit der Bundesrepublik daneben, die konnte eben nicht sofort das gesamte Kleineigentum an Produktionsmitteln abschaffen. Und während die Sowjetunion hat das eben erstmal gemacht. Ja. Also es ist eben auch immer von historisch konkreten Vorstellungen abhängig. Und gerade Gramsci hat das sehr deutlich immer gemacht. Und wir können nichts in ihn hinein projizieren, was zu seiner Zeit also jetzt nicht möglich war. Ja? Und insofern ist auch diese Frage, was am Repressionsstaat wann absterben kann, natürlich nicht unbedingt an ihn zu stellen. Ne? Aber die Frage, dass da also eine ganze Menge absterben muss, darüber sind wir uns ja auch einig. Aber wie gesagt, das ist auch eine Frage des Kräfteverhältnisses und letztendlich inwieweit also irgendwann mal tatsächlich eine Machtübernahme der arbeitenden Mehrheiten gelingt und wie stark diese Macht dann schon im ersten Anlauf sein wird. Ja. Es ist ja eher vorherzusehen, dass das ein schwieriger Kompromissprozess auch sein wird. Ja. Dann wird es auch wieder mit den Macht- und Repressionsverhältnissen anders sein. Also es ist ganz schwer, sich da theoretisch festlegen zu wollen, also außer diese allgemeine Tendenz, die natürlich da sein muss. Was also, glaube ich, aber wesentlich für uns jetzt hier viel wesentlicher ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass natürlich ein Staat doch eben administrative und Lenkungs- und auch wohlfahrtsstaatliche Leistungen allein schon für Kinder, Jugendliche und Alte vollbringen muss. Und das ist ein riesiger Organisationsapparat und der natürlich auch seine repressiven Seiten hat, denn das müssen ja die Arbeitenden bezahlen. Wie viel man für Kindereinrichtungen ausgibt und so weiter, sollte ja vielleicht auch von der Gesamtgesellschaft dann entschieden und mitgetragen werden und nicht unbedingt nur vom Staat. Also es gibt viele Aufgaben, die staatlich dann irgendwie gesetzlich geregelt werden müssen und gar nicht anders können, aber da kann man sich dann also eine sehr unterschiedliche Kontrolle durch die Gesellschaft vorstellen. Ich meine gerade auch das Steuerproblem. Viele Leute sagen ja, was die mit unseren Steuergeldern machen, dann will ich gar keine Steuern zahlen. Das ist aber auch natürlich nur zu verstehen oder auch nachvollziehen, weil man mit den Steuergeldern eben Kriege führt und sinnloseste Rüstungsaufgaben bewältigt. Generell können wir also auch unsere Alten und unsere Kinder nur ernähren, wenn wir Steuern zahlen. Ja? Also das sind alles Dinge, die man sich mal konkret vorstellen muss und dann kann man besser verstehen, was am Staat erhalten bleiben muss und was eben abgeschafft sein sollte.
So, jetzt habe ich gesehen, also gerade jetzt bei den letzten Ausführungen ging der Hans den Finger hoch. Sicherlich mit dieser Frage des Staates aber ja beschäftigen. Hier ist ja nochmal
Marion.
Marion. Und dann habe ich hier das eine Wort von
Nick.
Welcher Name?
Nick.
Nick. Und Helmut, ja.
Soll ich schon?
Nein, Christian, dann Marion, dann.
denke ich mal, wenn man die Aufgaben des bürgerlichen Staates auf den Punkt bringt, dann ist es meiner Ansicht nach, dass der die Aufgaben hat, das Privateigentum zu garantieren, die Existenz des Privateigentums und die optimale Durchsetzung der Interessen der bürgerlichen Klasse. Und zwar im ökonomischen, politischen und sozialen Bereich. Also das ist nicht nur eine politische Aufgabe, sondern betrifft die anderen Bereiche mit. Und jetzt komme ich zu Franzi und diesen Funktionen des neuen Staates, also des bürgerlichen Staates, von dem er sozusagen spricht. Und da ging es einmal um die Unterdrückung der Reste, jedem Rest von Konkurrenzkampf. Das ist meiner Ansicht nach doch so zu verstehen, dass hier Formen der Kooperation ins Leben gerufen werden, und zwar auch in den drei Bereichen, im politischen, ökonomischen und sozialen Bereich. Und dass auf diesem Wege zwar nicht der Konkurrenzkampf total beseitigt wird, aber die Kooperationsformen, die Beziehung, die neue Beziehung zwischen den Produzenten und den Menschen in diesem neuen Staat, also im sozialistischen Staat, dominieren die Form der Kooperation. Das heißt aber nicht, dass damit jeder Rest von Konkurrenzkampf schon in Reinsform beseitigt werden kann. Das ist meine Auffassung. Und die andere Frage, die ich jetzt habe, da war auch die Rede bei Gramsci, man muss die Funktion des Kapitalisten in der Praktik ersetzen, die industrielle und die administrative Funktion dieser Klasse, um die Autonomie des Produzenten sozusagen festzustellen. Was heißt denn das eigentlich konkret? Was versteht er unter Autonomie des Produzenten? Ich möchte noch einen kleinen Zusatz machen zu den Formen der Kooperation, von denen ich gesprochen habe. Das wäre im Grunde genommen die Aufgabe, die Marx im Kapital beschreibt, mit die alten Beziehungen zwischen den Produzenten in der bürgerlichen Gesellschaft müssen völlig umgekehrt werden und durch neue ersetzt werden, und das sind für mich Formen der Kooperation.
Okay,
zwei Punkte. Erstmal auch nochmal zu dieser Frage des Absterbens. Du hast jetzt gemeint, wir wissen ja nicht, wie weit wir im Sozialismus dann noch die Polizei als Repressivorgan brauchen. Stimmt, wissen wir tatsächlich noch nicht, aber ich denke, wir können hier ja auch erstmal sehen, den Staat als eine besondere Formation bewaffneter Menschen, diese englische Definition. Und im Sozialismus, denke ich, ist es mehr und mehr möglich, eben diese besondere Formation bewaffneter Menschen aufzuheben, indem zum Beispiel Polizeiaufgaben mehr und mehr in Milizform auf die ganze Gesellschaft übertragen werden. Also ich meine, ich bin öfter da eben auch jetzt in Rojava in Nordsyrien, wo die gerade eben auch eine keine sozialistische Gesellschaft, aber doch sehr stark rätebasiert aufbauen. Und dort haben sie auch eine Assaish, das ist die sozusagen für Polizeiaufgaben zuständig, aber die hören diesen Namen gar nicht gern, weil sie sagen, wir sind kein Organ des Staates zur Unterdrückung der Gesellschaft oder einer Klasse darin, sondern wir kommen aus der Gesellschaft. Also das sind Milizstrukturen, so dass eigentlich so ziemlich jede Familie, es sind Großfamilien, stellt ein oder zwei Leute, die vorübergehend für eine gewisse Zeit Sicherheits- und Polizeiaufgaben wahrnehmen und es gibt und dafür auch kein Gehalt kriegen oder nur ein kleines Entgelt. Und es gibt nur ganz wenige, sag ich mal, festangestellte Polizisten, also Spezialisten für Kriminalermittlungen oder so. Und ich denke, so könnte ich mir eine Polizei im fortgeschrittenen Sozialismus vorstellen, die dann einfach auf vielen Schultern, auf den Schultern der Gesellschaft lastet und eben keine kasernierte Polizei oder eine besondere Formation mehr ist. Und dann noch eine Frage, die Frage zur Erringung der kulturellen Hegemonie. Oder auch, wie es Gramsci ja geschildert hat, dieser Kampf ums Kulturelle, ums Alltagsbewusstsein, um die Straßennamen und so. Wie weit oder ist es überhaupt in einer kapitalistischen Gesellschaft möglich, dass sozialistische Kräfte eine solche Hegemonie auch nur über größere Teile des Proletariats vor einschneidenden revolutionären Veränderungen erringen können? Also ich meine, ich sehe, wie wenig wir hier sind und ich sehe, wie viele Leute bei Sarrazin sitzen und wie viel, noch viel mehr Leute vorm Fernsehen Deutschland sucht den Superstar anschauen. Oder ich sehe, wie mühsam wir mit der jungen Welt darum kämpfen, wenigstens 20.000 Exemplare am Tag zu verkaufen. Und wie viel die Bild-Zeitung verkauft, muss ich euch nicht sagen. Also drum ist wirklich die Frage, kann es überhaupt ein Ziel sein, so eine Hegemonie vor einer revolutionären Situation schon zu erobern? Oder müssen wir nicht davon ausgehen, dass die große Masse der Bevölkerung, vor allem der Arbeiterklasse, erst in solchen Ereignissen selber und zwar dann auch sprungartig ihr Bewusstsein weiterentwickelt. Wenn wir jetzt in Umfragen glauben, gibt es heute schon eine Mehrheit für Sozialismus, im Osten noch viel mehr als im Westen, aber die Mehrheit der Deutschen sagt, Sozialismus ist eine gute Idee, die nur schlecht verwirklicht wurde. So gesehen haben wir also über die Hegemonie schon, aber...
Also wählen Sie denn nicht alle die DKP zum Beispiel?
Ja,
auch eine Frage zum Absterben des Staates oder beziehungsweise schließt an die Frage des Absterben des Staates. Also im Unterschied zu Christian ist für mich also sind die Ausführungen die, über Gramscis zum Absterben des Staates, also das heißt Absterben des Staates, verstanden als eben Absterben der politischen Gesellschaft und der Zivilgesellschaft, schon eine plausible Brücke zu dem, was Lenin in Staat und Revolution zum Absterben des Staates gesagt hat. Nun ist aber der Sozialismus oder Kommunismus ja konfrontiert auch mit einem Totalitätsproblem, insofern als er notwendigerweise die Extraktion des Mehrproduktes per Plan nicht vollziehen muss, der auf der Gesamtheit der Gesellschaft operiert. Und da würde mich nun sehr interessieren, du hast mal erwähnt, dass Gramsci unterscheidet zwischen linken und rechten Totalitarismus. Wäre schön, wenn du das noch ein bisschen ausführen könntest.
Ja, ich habe mich selbst noch aufgesetzt. Wenige Anmerkungen machen und auch das fortsetzen und fortführen, was Sabine zum Absterben des Staates gesagt hat, weil das ist ja eine Frage, über die wir uns mal klar werden müssen, langsam, was das für eine Bedeutung auch heute noch hat. Weil Lenin gibt es nicht in der Schrift Staat und Revolution, aber in der Imperialismus-Schrift so eine schöne Formulierung, die er gegen Kautsky wendet. Kautsky sagt, es gibt einen Überimperialismus, einen Ultraimperialismus, diese Polemik gegen den Ultraimperialismus, weil der Kautsky sagt, wird alles irgendwie zu internationaler Entwicklung. Alles wird irgendwann international, also von der kleinsten Einheit über die Nationenstaat, über den Nationalstaat, wird es irgendwann mal eine Weltgesellschaft geben. Und da sagt der Lenin, also in seiner sehr pragmatischen und mir sympathischen, sehr sympathischen hegelischen Form, alles ist in der Tendenz irgendwo richtig, aber das bedeutet eigentlich erstmal gar nichts. Weil man muss eine reale Analyse der realen Situation vornehmen. Und er sagt dann, und das ist auch sehr schön, er sagt, naja, es gibt auch die Chemiker, die sagen, irgendwann werden wir nur noch synthetische Lebensmittel essen. Das mag alles in der Tendenz richtig sein, aber gegenwärtig tun wir es nicht. Und so ist das auch, denke ich, mit dem Absterben des Staates. Also das hätte er mal auch vielleicht für sich, also was diese Begrifflichkeit angeht, also mal auch in dieser Perspektive durchdenken müssen. Ich habe überhaupt nichts gegen das Absterben des Staates. Ich glaube, kaum jemand hat was dagegen. Wir müssen uns nur klar werden, ob es jetzt eine Formel ist, die wir in diesem täglichen politischen Kampf wirklich gebrauchen können, gegenwärtig. Das ist also eine Frage, die wir uns stellen müssen, weil also wir brauchen uns nicht über die Frage, also ob es irgendwann also den Staat nicht mehr gibt. Natürlich ist der Staat als historische Einrichtung bzw. als historische Form des Zusammenlebens von Menschen auch wiederum historisch vergänglich, ganz klar. Und wird auch irgendwann andere Formen geben, aber wir können zurzeit also wenig Aussagen machen. Und was diese konkreten Dinge angeht, da müssen wir dann schon ins Detail gehen. Der Domenico Lussolo hat sehr genau nachgewiesen und beziehungsweise auch viele Quellen herangeführt in seinem Buch Antonio Gramsci, der Marxismus des Antonio Gramsci, wo er darstellt, dass natürlich Marx und Engels die Aussagen zum Absterben des Staates nicht irgendwie in einem luftleeren Raum getroffen haben, sondern sie standen in einer komplizierten, schwierigen Auseinandersetzungen in der ersten Internationalen mit Bakunin. Und es ging darum, diese Bakunin-Anhänger also wegzuziehen von diesen Vorstellungen, also wir kämpfen um die Revolution, um eine freie Gesellschaft danach zu errichten und so weiter. Und bei Engels, du hast das ja auch gesagt, tritt das dann in den 80er Jahren und dann ganz kurz vor seinem Tod immer weiter in den Hintergrund, also weil diese Auseinandersetzung nicht mehr notwendig war. Lenin, und da muss man dann auch wirklich sehen, dass solche Begrifflichkeiten also zeitlich sind. Das ist das, was wir erkennen müssen. Bei Lenin ist es ganz ähnlich. Er schreibt ja diese berühmte Schrift Staat und Revolution in der Vorphase des, wir kommen nun heute nicht dazu, die zu behandeln, in der Vorphase
der Oktoberrevolution. Und er stand im August und September, als er das schrieb, auch in schweren Auseinandersetzungen, nicht nur innerhalb der Partei, aber auch außerhalb, also mit anarchistischen Strömungen. Das unentwickelte zivilgesellschaftliche Modell, auf was Sabine hingewiesen hat, zeigte sich ja, also dass die sofortige Aktion, das sofortige Losschlagen war ja eine Tradition der Narodniki und der Russen und so weiter, die also mit denen er das ganze Leben zu tun hatte und mit denen er gerungen hat. Und dass er natürlich in der Situation, als die Revolution vorstellbar war, als sie näher rückte, also nun diese Kräfte an sich ranziehen wollte und dort auch diese Begrifflichkeiten übernommen hat, das muss man einfach erkennen. Übrigens hat das auch Wolfgang Harisch hat auch über diese Phase sehr viel geschrieben und kam zu ähnlichen Ergebnissen wie Lussolo, wie zeitlich bedingt diese Begrifflichkeit des absterbenden Staates war. Das müssen wir uns, denke ich, heute klar machen. Und ich will hier auch mal zitieren, ich meine, das ist nicht so, dass also Lenins Staat und Revolution so durchgängig war, das war ganz ähnlich wie bei Marx und Engels. Da sagt er beispielsweise, und damit muss man sich auch auseinandersetzen, man kann nicht nur sagen, er hat also den Staat für überflüssig erklären wollen, sondern er sagt hier, also Lenin, so ergibt sich, dass im Kommunismus nicht nur das bürgerliche Recht eine gewisse Zeit fortbesteht, sondern sogar auch der bürgerliche Staat ohne Bourgeoisie. Mhm. Ja, was ist das? Also, nicht, das ist das ein Gegensatz? Das ist einfach die Situation, dass man verschiedene Elemente in seinen theoretischen Schriften auch austarieren musste.
Ja, eine gewisse Zeit steht da.
Ja, natürlich, eine gewisse Zeit. Immer eine gewisse Zeit.
Okay,
immer eine gewisse Zeit. Und einen anderen Rückblick will ich auch noch setzen. Marx Interpretation, wo er also die Abschaffung des Staates also auch nochmal betont, aus dem Bürgerkrieg in Frankreich, also war ja auch der Kampf, auch mit Anarchisten, auch mit anderen, mit Blankisten und anderen, um die Deutungshoheit der Pariser Kommune. Und das war ja nicht ganz einfach, also weil die Marxisten waren ja bekanntlich also in der Pariser Kommune also eine verschwindende Minderheit. Es war also schwierig, im Nachhinein, nach dem Scheitern oder nach der Unterdrückung der Pariser Kommune, die Pariser Kommune sozusagen zu dem marxistischen Erbe zu erklären. Das war ein Kunststück, was der Marx hingekriegt hat, also mit seiner genialen Schrift Bürgerkrieg in Frankreich, und wo er eben auch die Begrifflichkeiten dafür aufgenommen hat, also um das einzubauen. Also man muss wirklich auch wirklich immer in die Entstehungszeit also dieser Schriften hineinblicken. Man kann sich nicht einfach jetzt also buchstabengläubig also hinsetzen und sagen, hier steht es drin, also das Absterben des Staates und so weiter, sondern man muss immer fragen, was war das im Eigentlichen und wie hat sich das entwickelt und welche Gegentendenzen, Gegensätze und so weiter waren in diesen Elementen auch immer drin. Und ich glaube heute, dass wir also diesen Begriff also im Alltäglichen also nicht verwenden sollten. Also es reden sehr viele über das Absterben des Sozialstaates und dergleichen. Ja,
über den kann man schon reden.
Wir sollten da nicht unbedingt also Missverständnisse provozieren. Übrigens war es auch in der Linken, weiß kaum noch jemand, in den 70er Jahren gab es dieses Buch Sozialstaatsillusion, was eine völlige Fehlinterpretation, also das war, was die Arbeiterbewegung auf die Beine gestellt hat. Und das halte ich alles für keine gute Tradition. So, ich habe jetzt noch eine weitere Wortmeldung, aber jetzt würde ich Sabine das Wort geben. Aber wir machen noch eine Runde und dann denke ich, wenn wir auch die Sabine nicht weiter quälen, also sie war ja nun eingeladen worden, um bis 13 Uhr mit ihrer Krankheit hier bei uns sein zu müssen. Und sie ist jetzt dann, wenn wir jetzt eine Runde noch machen, also dann bis 14 Uhr, und wir wollen das schon nutzen, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit haben, aber doch nicht über alle Maßen. Und deswegen also machen wir da noch eine Runde. Arnold hat sich gemeldet, nach der die uns hier kurz auch noch den Atemnummer-Vorstellung, vielleicht noch der eine oder andere, und dann machen wir Schluss. Ist das okay? Können wir so verfahren? Also wer sich jetzt noch melden will, Sabine kommt jetzt rein, danach noch eine kleine Runde, der kann das jetzt noch tun. Aber dann müssen wir auch mal was abschließen. Wir werden das ja nur als Zwischenstand dann auch erstmal registrieren können. Ja, Sabine.
Ja, ich glaube, Andreas, du hast schon auf einige der Fragen auch jetzt geantwortet. Ich will aber nochmal auch nachlegen, also wir dürfen uns ja die Repressionsfunktion des Staates nicht immer nur als Polizei vorstellen. Natürlich lassen sich auch demokratische Reformen, wenn man so will, von Volkspolizei und Volksarmee vorstellen, als wir sie in der DDR gekämpft haben. Aber bestimmte Ansätze waren ja auch schon da, dass man jedenfalls den alten feudalen mitverwendet hat oder so, ja, aber gut, also das ist ja alles entwicklungsfähig. Aber wie gesagt, für mich ist eigentlich ein viel wichtigerer Punkt, der Staat hat eben auch oder weitaus größere Funktionen noch sind die strukturellen Gewaltfunktionen des Staates. Und da kann ich jetzt bloß wieder auf die Steuern verweisen. Ja, also das ist das sinnfälligste Beispiel, was man da gibt. Darauf kann also nicht verzichtet werden. Es wird in jeder Gesellschaft notwendig sein, also gesamtgesellschaftliche Aufgaben über Steuern zu finanzieren. Ja. Und das ist eine Gewaltfunktion, wo nicht jeder mit einverstanden sein wird. Mit der Höhe der Steuern, auch im sozialistischen Staat kann es da Meinungsverschiedenheiten geben, das ist zu viel oder zu wenig und so weiter. Ja. Genauso ist es mit den Kooperationsformen. Ja. Das haben wir natürlich auch in der DDR erlebt, wo man am Anfang viele Sozialisten auch glaubten, hier die Kollektive und so weiter müsste alles wunderbar funktionieren. Nicht? Aber da waren dann, fühlten sich auch nicht alle drin wohl oder wie. Ja. So unwohl, wie man heute sagt, haben sich die meisten auch wiederum nicht gefühlt. Also natürlich sind Kooperationsformen in der Produktion möglich und auch gut, aber dass die konfliktfrei verlaufen und dass da nicht auch mal autoritär irgendwie durchgegriffen werden muss, vielleicht nicht von oben, sondern vom Kollektiv selbst, aber dazu müssen ja auch Gesetze existieren. Also das ist auch, wie gesagt, die Kooperationsformen, die man sich im Sozialismus vorstellen kann, sind auch können Konflikte enthalten. Also zum Beispiel hat es in manchen sozialistischen Ländern, glaube ich, keine Leistungslöhne gegeben und entsprechend niedrig war auch die Arbeitsbereitschaft der Menschen. Ich glaube, die DDR hatte das entwickelteste Leistungslohnsystem, also bei uns mehr oder weniger auch geklappt. Also man hat auch wieder Formen von Konkurrenz einführen müssen, weil es ohne das eben auch überhaupt gar nicht gegangen wäre. Ja, aber das sind schon Dinge, die wir an Menschen gar nicht fragen, gar nicht stellen können, weil da auch die historische Erfahrung gefehlt hat. Das sind wieder Dinge, die wir wieder neu aus den historischen Erfahrungen, die es seitdem gegeben hat, wieder ziehen müssen. Und das ist er total überfordert. Sie haben jetzt aus dem, und Sie auch, besonders aus dem ersten Zitat, was eben aus der revolutionären Redezeit ist, wo natürlich viele utopische Vorstellungen noch da sind. Der autonome Produzent ist natürlich der Produzent, der frei von Ausbeutung und kapitalistischer Abhängigkeit also dann produziert. Das war sein Ausdruck dafür. Mit dieser kulturellen Hegemonie, da würde ich auch noch mal kurz was sagen. Sicherlich, das sagt Gramsci auch in den Gefängnisschriften ganz eindeutig, kann der gesamte Überbau nicht vor der sozialistischen Revolution schon sozialistisch sein. Ja. Aber auf den Kampf in diesen Kasematten und Festungen, die also das Bewusstsein knebeln, das wurde ja hier auch gesagt, ablenken vom Wesentlichen und was weiß ich, diesen Kampf überhaupt nicht zu führen, und das ist im Moment der Fall, das ist also sicher ein sehr großer Fehler. Ja. Es hat natürlich, selbst in kapitalistischen Staaten hat es Zeiten gegeben, wo die Arbeiterklasse natürlich über erhebliche kulturelle Institutionen und kulturelle Macht verfügt hat. Ja, in Italien ganz klar, auch in Frankreich, selbst in der Bundesrepublik, nicht bis in die Sozialdemokratie hinein. Hilmar Hoffmann hat es auch offensichtlich aufgegeben, er lebt ja noch, aber immerhin mal das Konzept Kultur für alle.
In der Weimarer Republik, ich glaube, hier, wir haben das hier,
wir hatten
einen Vortrag also ja, über natürlich. Wilhelm Reich und die Masch, das ist langsam klar.
Ja, Volksbühne.
Nicht die Volksbühne, nur ein Beispiel, Punkt, aber diese vielen Arbeiterkulturvereine, nicht?
Die Musik.
War auch in Skandinavien ganz stark. Also zum Beispiel Bertolt Brecht hätte nicht in Skandinavien überleben können, wenn nicht also große Reichs. In Schweden hat es einen Reichsverband der Arbeitertheater gegeben. Also in jedem kleinen Nest waren, die hatten ihre Kulturhäuser.
oder die Arbeit der Sportvereine.
Die Sportvereine
werden gegeben
auch dazu. Aber nicht nur, wo der Körper gestellt wurde, sondern eben auch der Geist. Und diese ganzen Dinge sind also jetzt leider heruntergewirtschaftet. Und tatsächlich ist Kulturpolitik auch Budgetpolitik. Also unsere Linke denkt, ja, das wäre schön, wenn die Intellektuellen sich mal zu uns bekennen würden. Ja. Aber so funktioniert es nicht. Ja. Man muss also Jugendclubs erhalten, man muss, und es kostet was. Ja. Man muss diese ganze Kiezkultur, da wo Jugendliche mal sich vielleicht auch noch mal treffen können oder Arbeitsgemeinschaften oder sich eben kulturelle Techniken selber aneignen können, anstatt immer nur zu konsumieren vor den Medien. Solche Dinge sind leider auch also Einsparungen an Basiskultur, wo natürlich auch die Bibliotheken zugehören, die auch in der Bundesrepublik mal wichtige Veranstaltungsorte gewesen sind, die Bürgertreffpunkte hätten sein werden können, die also auch multikulturelle Aufgaben hätten wahrnehmen können. Das ist alles dermaßen, es ist finanziell auch tot gemacht worden. Ja? Und in Wirklichkeit hat das Kulturbudget der Bundesrepublik war immer sehr klein, jedenfalls das für lebendige Kultur ist sehr klein, für Museen und so weiter. Da wird natürlich nach wie vor auch noch Geld ausgegeben. Aber das, was lebendige und zukunftsorientierte Kultur ist, spielt ja auch eben gerade die Zukunftsutopien, spielt ja Kultur spielerisch durch. Und das ist, was also äußerst, also jedenfalls keine demokratische Grundlage heutzutage mehr hat, aufgrund von finanziellen Einsparungen. Und dann denke ich, steckt von Seiten der herrschenden Klasse auch ein Kalkül dahinter. Denn es ist überhaupt nicht wirklich ein Einsparfaktor, was die lächerlichen Mengen, die eingespart werden. Ja? Jetzt trotzdem noch linker und rechter Totalitarismus, da muss man auch noch ein paar Sachen zu sagen. Also sehr viel hat er natürlich gesagt. Er meint aber offensichtlich, dass eine gewisse Phase der Diktatur im Sozialismus auch, oder dass die Übergangsphase auch diktatorische Elemente enthalten kann. Das spielt da wahrscheinlich auf die Sowjetunion an, obwohl er natürlich gleichzeitig, habe ja zitiert, also natürlich sich da die größtmögliche Form von Demokratie trotzdem auch noch gewünscht und vorgestellt hat. Ja? Aber er ersetzt, also er nennt das manchmal Totalitarismus, manchmal auch Cäsarismus, also er spricht aber auch offensichtlich von einem linken Cäsarismus, wo er letztlich nur Stalin mit gemeint haben kann. Und der rechte Cäsar ist eben Mussolini.
Er hat sich ja auch eindeutig zu Trotzki über Trotzki geäußert.
Ja, also wie gesagt, diese Vorstellung, Revolution in alle Länder tragen oder so, das ist ja genau das, was er selber schon als Fleisch empfunden hat anhand seines eigenen Landes. Ja. Also das ist diese Vorstellung von Trotzki. Aber wie gesagt, 1926 gehört natürlich auch sein Zugang zu den Diskussionen und zu den zu Literatur, die vielleicht jetzt gar nicht in Italien verfügbar war, hört es natürlich auf. Er konnte viel lesen, also da erstaunt man, wie viele Bücher er da sich bestellen konnte und alles, aber natürlich war er in Wirklichkeit auch abgeschnitten von Dingen, wo uns seine Meinung auch noch interessieren würde.
Ja, jetzt habe ich Arnold noch und dann Renate und dann, ach, da hinten, ganz hinten ist noch eine Wortmeldung. Ja, okay, also die drei Wortmeldungen nehme ich, der Name war also die drei würde ich jetzt noch aufnehmen, beziehungsweise abschreiben und Sabine das Wort geben und dann Sabine noch zu einem kurzen Abschlusswort, das wir dann kurz nach 14 Uhr oder 14 Uhr. Ja.
Ja, das sind mehr Überlegungen und Ergänzungen zu einigen Dingen, die schon gesagt wurden. Also drei Dinge. Das erste, denke ich, die Schwierigkeiten heute für die Linke beginnen ja schon bei der Bestimmung dessen, wie der heutige Staat im Kapitalismus aussieht. Wie der Staat in China ist, in Russland, in den USA, darüber gibt es bekanntlich enorme Kontroversen. erwähnt worden ist schon das, was an Manipulation, an staatlich organisierter Ableckungsmaschinerie existiert, im Verbund mit Medienkonzernen und Monopolen. Wir haben erwähnt worden, ist auch schon das, was uns neoliberal beigebracht werden soll, kontrafaktisch sozusagen, dass der Staat immer mehr sozusagen zurückgedrängt worden sei. Tatsächlich haben wir gesehen, was er in der Bankenkrise insbesondere gemacht hat, nämlich Banken retten mit gigantischen Beträgen. Und die Schwierigkeit besteht ja auch darin, dass nun sozusagen auch von, ja, ich sag mal, linke oder linksliberaler Seite so eine These auch vertreten wird. Ich kann nur alle mal auffordern, sich den sehr interessanten Aufsatz von Wolfgang Streeck, dem Direktor des Max-Planck-Institutes für Gesellschaftswissenschaften, in den Heften 3 und 4 der Blätter für deutsche und internationale Politik mal anzugucken, wo er also unter der Überschrift Wie wird der Kapitalismus enden? Sozusagen sagt, der Kapitalismus hat es geschafft, sämtliche Hemmnisse, und der Staat war auch so ein Regulations- und Hemmnisinstrument, ein Schutzmechanismus, hast du vorhin gesagt, kaputt zu schlagen. Der nimmt sozusagen die neoliberale These auf, den Triumph, und wendet sie sozusagen gegen den Kapitalismus. Er sagt, er ist heute die Beute von ein paar Milliardären, die sind überhaupt nicht mehr daran interessiert, dass es überhaupt noch so etwas wie Wohlstandsentwicklung gibt in den unteren Klassen und. Also das sind Dinge, wo ich nur sage, da ist offenbar eine gigantische Schwäche, und die Klarheit, die dort, wo es also um die, den praktischen Kampf mit dem heutigen Staat geht, die also in den Revolutionen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger da war, das scheint mir ziemlich zu verschwimmen. Also das nur ein Punkt. Das zweite ist, dazu ist jetzt schon viel gesagt worden, der Staat der Zukunft ist vor allem natürlich eine Frage der konkreten historischen Situation. Also das ist doch klar, wie das im Einzelnen aussieht. Das war in der Französischen Revolution schon so. Ja, dass also mal natürlich, also wirklich Terror ausgeübt wird, wirklich Terror, ja, zur Rettung der Macht. Es geht auch im Sozialismus in so einer Situation um die Macht, um was sonst. Und dann werden auch Machtinstrumente eingesetzt. Die Frage ist dann eben, ja, was bedingt das Verschwinden dieses Terrorinstruments? Oder wird es perpetuiert oder taucht es wieder auf? Oder wo sind da, also innerhalb auch der sozialistischen Bewegungen, eventuell Voraussetzungen, dass so etwas passiert? Also, aber wie gesagt, das ist vor allem eine konkrete historische Frage. Also ob das auch DDR ist oder Sowjetunion, das hängt vom Umfeld ab und vielen anderen Dingen. Das dritte ist, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Andreas, das Absterben des Staates. Also soweit ich die Diskussionen kenne von deutschen marxistischen Staatstheoretikern, sagen die ziemlich übereinstimmend, ja, das kann man vergessen, war ein Irrtum. Das wird es nicht geben. Also Uwe Jens Heuger zum Beispiel, ich glaube, hat das mehrfach so ganz krass formuliert, auch andere. Ich denke aber, dass man ohne das, was eigentlich hinter diesem ganzen Ansatz steckt, über diese Problematik auch nicht sprechen kann. Das ist wieder die Frage, man kann über den Sozialismus nicht reden, ohne eine Vorstellung von Kommunismus, das heißt von Gesellschaftsformationsentwicklung zu haben. Und ich möchte das ein bisschen plastisch machen, daran, dass man im Hegel, Marxischen, Feuerbachschen Verständnis, glaube ich, Religion und Staat als ähnliche Erscheinungen betrachten muss. Bakunin hat das übrigens immer gemacht. Für den war Staat sowieso immer eine Theokratie. Ja? Also was Religiöses, ja? Von oben nach unten und eben mit religiöser Manipulation verbundene Einrichtung. Und das Interessante ist ja, dass zum Beispiel in so einer Schrift wie von Marx 1844 zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie Einleitung, da steht drüber, also es geht jetzt um Staat und Politik, beginnt aber mit Religion. Und dann kommen diese Sätze, geistloser Zustände, Trost des bedrängten Gemüts, Protestation gegen das wirkliche Elendopium des Volkes. Und das kann man natürlich analog auch zum Staat sagen. Nicht? Der ist eine Doppelfunktion, vor allem aber ist er eine Erscheinung von Klassengesellschaft, Entfremdung, die mit der Klassengesellschaft umgeht. Das steckt dahinter und war auch damals schon gegen die anarchistischen Tendenzen unter den Junghegelianern gerichtet. Also das ist sozusagen etwas, was sich durchzieht im marxischen Werk. Und um mit einer Anekdote zu schließen, wo mir das sehr plastisch wurde, wir hatten in den 70er Jahren öfter die Gelegenheit, als Studenten mit Klaus Gysi zu diskutieren, dem damaligen Staatssekretär für Kirchenfragen in der DDR. Und den haben wir dann gefragt, na sag mal, Genosse, also mit dem Absterben des Staates hat es ja nun wohl nicht geklappt, hier, wenn wir hier uns umgucken in der DDR. Ja? Das war es ja wohl. Wie ist es denn mit dem Absterben der Religion? Das war ja immer parallel. Ja? Und da grinste er und sagte, ach, wisst ihr, die Leute werden an den lieben Gott glauben, solange sie ihn brauchen. Und das hatte ja eine sehr schöne Frage. Also so viel nur zur Ergänzung.
Gut, Renate, dann
kannst du
mal was lassen.
Nee, ich nicht. Ich hab mich nicht.
Also ich hatte dich so verstanden, dass du sagtest, es gibt einen Zivilstaat und einen politischen Staat bei Gramsci. Und dass es dann dazu kommt, dass der Zivilstaat im Prinzip den politischen Staat assimiliert. Ja. Und dann, wenn ich jetzt sage, Politik ist Volksvertretung. Ja? Das muss jetzt nicht ein Parlament sein, das kann was ganz was anderes sein. Aber jetzt mal bezogen auf 7 Milliarden auf diesem Erdball, wie soll denn dann überhaupt so eine Volksvertretung aussehen? Und wer weiß dann, was das Richtige für die Massen ist? Das ist das eine. Und dann so eine indirekte Staatsfrage, wenn ich mir jetzt mal davon ausgehe, Gramsci hat in Italien in dieser Situation gelebt. Da gab es ja auch einen Staat. Und offensichtlich, wie man immer wieder feststellen kann, also er hat im Prinzip, ich würde fast sagen, das Marx-Engels-Zentrum im Zuchthaus gehabt. Ja? Er konnte Lenin lesen, er konnte alles Mögliche lesen. Was ist das für ein Staat gewesen? Ja, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, dass er Zugang zu allem Möglichen hatte? Was?
Nur vor allem, dass er aufschreibt.
Ja, und aufschreiben und nach draußen bringen, wie kann man das sehen? Also eigentlich wäre das direkt wünschenswert, sowas dann.
So eine Auszeit zu haben.
So, ja.
Gut.
Ja.
Ja, das war
alles, was ich hier gehört habe, ist eigentlich für mich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.